So, es ist Leipziger Buchmesse, ja, wie immer, Ende März. Ich habe auch schon zwei Lesungen hinter mir, also die habe ich nicht selber gemacht, aber ich war anwesend und habe auch zwei harte Saufabende hinter mir. Du auch, lieber Frank Willmann, ne? Ja. Du warst gestern auf irgendeiner Riesenparty.
Ich war auf der Tropenparty in der Tauchnitzstraße, habe ich schön in der Kälte gestanden und habe früh um vier die Füchse nach Hause traben sehen.
Ja.
Es war wunderbar, ich hatte leider ein Bändchen und durfte umsonst trinken, also es war eine würdige Party, ne? Aber jetzt geht's schon wieder.
Gut, wir gehen heute Abend nochmal auf eine Party, ne? Wahrscheinlich, also genau. Wenn ich es doch durchhalte. Aber du hast ja heute Abend noch deine Lesung im Felsenkeller. Im Balser, vom Felsen, nicht im Balser, sondern im Naumanns.
Mhm.
Genau. Da war gestern auch Jan Gerber dort und vorgestern war Aria Shalikar zugeschaltet aus Israel. Genau. Und es sind ja noch, keine Ahnung, ich war, in diesem Messegelände war ich noch nie bei der Literaturmesse. Du aber wahrscheinlich schon ein paar Mal, ne?
Ein paar Mal, aber ich fand es jetzt gut, dass ich habe heute noch einen zweiten Podcast und nachher kommt noch ein Journalist und ich habe alle ins Hotel bestellt. Wir sind hier schön im siebten Stock, schauen von oben auf Leipzig runter, das Zimmer ist gemütlich.
Gute also, Größe,
ja, es ist kein Stress und ich hatte einfach wirklich keine Lust auf die Buchmesse, die auch manchmal schön ist.
Mhm.
Aber das, was wir hier machen, den Podcast, den machen wir schön im Zimmer und
den machen wir gemütlich im Zimmer. Bin ich der Erste, der dich dazu interviewen darf, zu deinem neuen Buch? Oder hattest du schon jetzt?
Nee, es gab schon mal einen Podcast, Hörfehler, so ein Fußball-Kultur-Podcast, der hat schon mal was gemacht.
Jetzt zu dem Buch?
Genau.
Achso, okay. Mhm. Es geht um das Buch Balkanblut, ne? Leben und Sterben des serbischen Mafiosos und Warlords Arkan. Wir haben auch schon ein paar Mal über Arkan, der Tiger, gesprochen. Der bürgerliche Name, ich kann das immer nicht aussprechen.
Seko Asnatovic.
Okay. Wir haben schon mal über den gesprochen. Du hast ja so ein großes Interesse an Fußballkultur in Osteuropa. Du warst hier auch schon mal zu Gast, unter anderem auch zu dem Thema, letztes Jahr, als wir unsere Rundreise durch Osteuropa gemacht haben, als wir in Bratislava waren und in Tschechien. Und du bist aber sonst auch Autor, du schreibst nicht nur dazu, du hast auch noch mehrere andere Bücher geschrieben oder herausgegeben. Unter anderem Bücher zur Punkgeschichte der DDR, die Otze Steinkamp Biografie zusammen mit Anne Hahn, deine Lebensgefährtin, oder Der Pate von Neuruppin. Das war das letzte Buch, was 2023, glaube ich, rauskam. Ne?
Mhm.
Ja, und das habe ich auch gelesen. Ich habe auch mehrere Bücher von dir gelesen, aber das habe ich gelesen. Und das verschlingt man ja innerhalb von einem Tag, kann man das so wegatmen. Ich habe es jetzt noch nicht ganz geschafft. Danke an deinen Verlag für das Rezensionsexemplar. Ich habe es noch nicht ganz durch. Mir fehlen noch so 60, 70, 80 Seiten. Aber ich glaube, so ein bisschen Eindruck von der Person Arkan, der Tiger, habe ich schon. Und wenn man sich so an die 90er Jahre Jugoslawienkriege zurückerinnert, dann ploppt der Name schon auch irgendwo auf. Ne? Ich glaube, ist der noch so ein gewissen kollektiven Gedächtnis? In Serbien wahrscheinlich ja, aber so in Westeuropa?
Alle, die
Deutschland?
Die 50 sind und die sich noch gut an die Jugoslawienkriege erinnern können, die damals Spiegel gesehen haben oder IBC, CNN, Arkan war dort Dauergast, weil er halt ein eloquentes, schlaues Kerlchen gewesen ist und sehr medioker rüberkam und solche Leute werden auch immer wieder gesucht.
Mhm.
Das heißt, man muss auch dann den entsprechenden Nachrichten, Magazinen und Fernsehsendern durchaus eine kleine Mitschuld beim Großmachen von Arkan zusprechen.
Ja, das ist einmal der Dualismus zwischen solchen Charakteren und den Medien, die sich begeistert auf solche Typen stürzen. Ja, die haben durchaus immer einen Anteil daran, solche Leute irgendwo auch zu fast schon popkulturellen Ikonen zu verklären. Da gibt es ja andere Leute auch in der Geschichte, Charles Manson beispielsweise oder ja, was weiß ich.
Ja, es gibt eine ganze Menge Verbrecher und Bösewichter, die dort hineinpassen.
Mhm.
Und das war für mich auch ein Aspekt, ein interessanter Aspekt, den ich beleuchten wollte, wo ich dazu forschen wollte und Dinge herausbekommen wollte. Und man darf auch nicht vergessen, dass das Buch ist ja jetzt keine klassische Biografie, sondern es ist schon eher popkulturelle gehobene Unterhaltung, wo ich versuche, dem Phänomen Arkan auf die Sprünge zu kommen.
Genau, ich will jetzt nicht mit dir das Buch chronologisch durchgehen über die Station im Leben von Arkan. Dazu gibt es ja das Buch, das ich sehr empfehle, sich das zu kaufen. Ich möchte mich eher mit dir darüber unterhalten, über deine Herangehensweise, über dein Interesse an Arkan generell, an den Jugoslawienkriegen generell auch Osteuropa. Und du bist ja, wer die allererste Folge von mit dir kennt, Dezember 24, da war ich in Berlin bei euch und habe das mit dir aufgenommen. Der konservative Anarchist heißt die Folge, der kennt ja auch ein bisschen deine Geschichte. Der DDR geboren, 1963, du bist dann 1984, durftest du legal ausreisen, warst ein bisschen in der Punkszene in Weimar der frühen 80er Jahre drin und bist dann 84 nach Berlin-Kreuzberg dann gegangen, ne? Und hast da auch gelebt und lebst auch immer noch in Berlin. Aber Jugoslawien beispielsweise. In der DDR war es, glaube ich, verpönt, über Jugoslawien zu sprechen, beziehungsweise es galt, obwohl es ja sozialistisch war, es war auch eine Diktatur, Tito war ja nun auch
kommunistischer
Diktator, trotzdem galt Jugoslawien so als, war ja blockfrei, galten so als deutlich liberaler, glaube ich, als die Sowjetunion oder noch schlimmer China oder Kambodscha und diese ganzen Terror- und Schreckensregime. Aber weil Tito sich abgewandt hatte von Stalin und von der Sowjetunion, galt er als persona non grata in den Staaten des Warschauer Paktes, also in der DDR beispielsweise. Und wie hast du denn damals Jugoslawien wahrgenommen, als du in der DDR gelebt hast? Du wusstest, dass es das gibt, aber man wusste eigentlich nichts drüber. Und wenn, dann hieß es, das sind die bösen Sozialisten oder wie war das?
Ich wurde von meiner Großmutter frühzeitig in die Kinderbibliothek aufgenommen und hab diesen Zeitpunkt Bücher verschlungen. Und ein Teil meiner Lektüre waren Kinderbücher, die sich mit der Geschichte der Partisanen hauptsächlich im Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion beschäftigte. Aber einmal geriet mir auch ein Buch über Jugoslawien in die Hand, wo es ging, war so diese typische kleine Junge mit Hund, wird von bösen Nazis entführt und das hat mich so fasziniert, dass ich zum ersten Mal auf Jugoslawien stieß. Dann hat sich das so immer weiter potenziert durch mein Interesse an Fußballkultur und die wichtigste Lektüre für mich war die Lektüre des Kickers, also was Zeitungen und Magazine anbelangte, die Fußballzeitungen in der DDR. Und da wurde auch die jugoslawische Liga zumindest auf den letzten Seiten per Tabelle kommentiert und mich haben schon immer diese Namen Roter Stern Belgrad und Party, besonders Partisan Belgrad, eine Fußballmannschaft, die Partisanen im Namen hat, die kann nur göttlich sein. Hat mich unglaublich fasziniert und die Partisanengeschichte verfolgte mich. Und dann war es so, dass meine Tante, also ich komme ja so aus Kaufmannsfamilien und das waren dann so sehr versprengte, schräge Kandidaten. Und meine Tante hatte mit meinem Onkel einen An- und Verkauf und die war einmal in Jugoslawien. Und das hat sie irgendwelche komischen Geschichten, Mauscheleien mit diesen und jenen, Stasi, Schalk-Golokowski. Was hat sie da irgendwas verkauft? Und die hat ganz begeistert von Jugoslawien erzählt. Die war immer, die Schwester meiner Mutter kam oft zu uns und hat von ihren Reisen erzählt, Nessebar, am Goldstrand und so weiter. Und Jugoslawien war auch eines ihrer Reiseziele. Sie war einmal da, aber sie hat eigentlich so darüber gesprochen, als ob sie alle 3 Tage da war und hat dann diese wunderbare Stadt Belgrad beschrieben und diese Freiheit, die dort herrschen würde, ist natürlich Quatsch, war eine kommunistische Diktatur, aber allein die Tatsache, dass es ein vermeintlich sozialistisches, kommunistisches Land war, man aber da nicht hinfahren durfte, hat meine Fantasie unfassbar angeregt. Die vieler Leute, hat sich so der Keim des Jugoslawien-Febels bei mir eingenistet, der dann also zum eruptiven Ausbruch kam, als ich 1989 zum ersten Mal den Autoput befahren habe. Das war die hauptsächlich für türkische, griechische und jugoslawische Gastarbeiter gebaute Straße durch ganz Jugoslawien, die quasi begann, also ab Ungarn über Neusatz, Subotica und so weiter, Belgrad bis runter nach Griechenland, beziehungsweise in einer Abzweig nach Bulgarien für die türkischen Gastarbeiter, weil die natürlich ungern durch Griechenland fahren wollten, weil damals einen Kriegszustand gab. Und das war eine wahnsinnig romantische Straße. Am Anfang, wenn man es noch so ein bisschen mit Mitteleuropa zu tun hat, in Serbien sehr gut ausgebaut, 6-spurig teilweise mit Fahrbahnmarkierung, also schöner Schnick und Schnack. Wenn man dann aber ganz unten ist in so das, was sich heute Nordmazedonien nennt oder Kosovo, staubig, Pferdefuhrwerke, metertiefe Löcher in der Straße, also dass die Straße Autoput heißt eigentlich Autostraße, ja. Mhm. Aber wurde natürlich von allen Gastarbeitern umgemodelt, weil dann es halt sehr, sehr einfach war mit deinem schönen Mercedes, weil damals fuhren alle hatten noch Geld und die türkischen Gastarbeiter, jeder hatte Benz, um die große Familie unterzubringen. Mhm. Ganze Benz-Karawanen angeblich in schwarzen Löchern verschwunden sind, was natürlich indirekt stimmt, ja. Mhm. Aber das war halt eine richtig schöne Völkerwanderungsinteressante Straße, wo so das halbe Mittelalter von Montenegro, Bosnien traf dann so auf die moderne Kultur und unglaublich viele Prostituierte, Schaschlik-Kebab-Stände. Es war wahnsinnig wuselig und ich war völlig begeistert von dieser Straße. Man konnte fahren, wie man wollte. Polizei schien es nicht zu geben oder wenn, hat man denen 10 Mark gegeben und sie haben ihn machen lassen. Man konnte da also rasen. Es wäre für Porsche an der Schweinigel mit ihrem Porsche ein wunderbares Präsentierfeld ihres kurzen Schwanzes gewesen. Ja. Ich habe mir auch Mühe gegeben, mit einem kleinen Honda Civic da mich einzureihen in die Chaoten, bis meine damalige Freundin mich dazu gebracht hat, das zu beenden. Mhm. Weil das war meine erste Tour. Ich war völlig begeistert.
Mhm. Wann war das nochmal?
Das war 1989. Also da Tito war schon tot, in der Krieg aber noch nicht ausgebrochen. Mhm. Und dann habe ich das halt verfolgt. Eben hauptsächlich, damals habe ich noch Spiegel gelesen, weil und Taz und die Magazine. Damals war ich auch noch Grünwähler. Das hat sich dann erledigt, als Fischer uns verraten hat.
Ja, und, das hängt auch mit Serbien. Ja?
Genau, Fischer. Genau, weil er halt, ja, wegen der NATO.
Auschwitz,
die,
genau. Ja, kommen wir später noch zu. Kommen wir später noch zu.
Und dann, also das, was heißt, es glühte diese Liebe oder dieses Interesse. Es hat aber doch relativ lang gedauert, weil ich ja eigentlich so auf osteuropäische Diktaturen nicht so stehe. Selber im Sozialismus aufgewachsen. Kann man keinen empfehlen. Unfreiheit, bösartige Menschen, Dachdecker bestimmen die Politik. Das hat mich dann lange davor abgehalten, dann wirklich dort auch hinzufahren. Und das habe ich dann tatsächlich erst nach dem Jugoslawienkrieg gemacht. Ich habe auch natürlich keinen Bock, während Kriegszeiten in irgendein Land zu fahren, mir den Arsch wegschießen zu lassen. Und bin dann Anfang der 2000er im Auftrag von Freunde und der Zeit nach Sarajevo, nach Belgrad gefahren, um über die jeweiligen Derbys der Fußballmannschaften zu schreiben. Und da ist mir dann auch zum ersten Mal Arkan über den Weg gelaufen.
Also das heißt, du hast den eigentlich in den 90er Jahren gar nicht wahrgenommen, den Arkan.
Doch, als Figur aus den Medien. Ne?
Ja, okay.
Hab mich auch damit, wusste auch, was das seine serbische Freiwilligengrad, was das bedeutet, dass es ein Paramilitär war. Weil er halt immer wieder auftauchte, also er war der wichtigste Bösewicht. Er war ja auch dann später einer der Hauptkriegsverbrecher. Also er war so, hatte so eine wahnsinnige Präsenz in den von mir damals bevorzugten Medien.
Wie kam das Interesse an Arkan? Also, dass du auch jetzt so, ich meine, der ist ja schon 2000, ist er, glaube ich, ermordet worden?
2001 ist er erschossen worden.
Also 25 Jahre nach seinem Tod. Jetzt ein Buch über ihn zu veröffentlichen. Wie kam es da, also hattest du schon früh, es gibt ja so eine Faszination des Bösen, gibt es
genau.
Ja. Natürlich, solche schillernden Persönlichkeiten, wie wir es vorhin schon hatten mit den Medien, das ist ja auch immer so ein wechselseitiges Spiel. Ne? Solche Leute können ja auch mit Medien umgehen und die Medien stürzen sich begeistert auf solche Leute. Natürlich sind das auch irgendwo faszinierende Charaktere. Hattest du so eine Faszination für diesen bösen Menschen?
Eindeutig, wie ich das für alle bösen Männer und Frauen habe, die die Weltgeschichte mitgestaltet haben. Was mich daran interessiert, ist, dass ich ich möchte den Personen auf den Grund gehen, um verstehen zu können oder das auch darstellen zu können, warum sie so geworden sind, wie sie sind. Warum sie über Leichen gehen, warum sie nicht die normalen, also dass sie, warum sie keine Empathie zeigen, welche Form von Liebe sie ausstrahlen. Also was sie motiviert, um in so eine Gestalt zu schlüpfen. Und als ich da eben für die Magazine dort unten war, da waren wir dann am Stadion von Obilić Belgrad, das liegt so ein bisschen außerhalb. Und das war halt der Verein, dem Arkan sich dann den er quasi gekauft hat und mit seinem Schwarzgeld groß gemacht hat und auch zum serbischen Meister gekürt, Ende der 90er. Und das Stadion ist jetzt mittlerweile leicht heruntergekommen. Das war seinerzeit das modernste von ganz Serbien. Und aber er ist halt heute ein Paria in der Gesellschaft. Und wenn man das Stadion umrundet, dann hat man in den Mauern eingeritzt, so reliefartig die Geschichte von Arkan, der Tiger, die Leute, die dann auch zum Fußball gegangen sind, hat man so nachvollziehen können. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich hatte einen Begleiter dabei, ja, wer ist denn das? Na, das ist der Arkan. Ich dachte, Arkan, den kennst du doch irgendwo her. Dieser Kriegsfürst, dieser Paramilitär, dieser Schwachkopf, der sich als Fantasieuniform schneidern lassen, die an die serbische königstreue Armee des Ersten Weltkriegs erinnert. Okay, dann wollte ich mehr wissen. Dann haben wir den Zentralfriedhof besucht, wo so ein pompöses Grab mit einer riesigen Bronzebüchse von ihm steht. Aber nur einer von vielen sadistischen Schwachköpfen und Psychopathen, denen dort gehuldigt wird. Und dann habe ich versucht, dann mehr zu erfahren. Und dann war mir aber schon klar, dass ich da unbedingt was über den machen will. Also wegen dieser Geschichten, die ich dann schon wusste. Ne? Allerdings so als kleiner, mittelmäßiger Autor oder vielleicht so halbgroßer, ist es natürlich schwierig, einen deutschen Verlag davon begeistern zu können, dass man jetzt ein Buch über Arkan machen will. Da braucht man also ein besonderes Druckmittel. Und wie der Wind des Zufalls es wollte, hatte ich das Glück, mit dem Paten von European Bestseller-Autor zu werden. Und wenn man sich quasi zur Wollmilchsau entwickelt hat, dann hat man also andere Handhabe gegenüber Verlagen. Ich kann jetzt über Klett-Cotta-Truppen überhaupt nicht meckern. Ich komme gut mit denen klar, gefallen mir gut. Der Chef ist gut, aber ganz viele tolle Frauen arbeiten dort. Und dann habe ich meinen Agenten gebeten, der sich dann auch im Zuge der Patengeschichte eingestellt hatte, dass ich wieder einen besaß. Und habe zwei Buchideen vorgestellt. Und zwar zum einen da schreibe ich jetzt gerade dran ein Buch über den Prenzlauer Berg, Lyriker, Anarchisten, Kneipengründer, Zeitungsgründer, Zeitungszerstörer, Vollschwurbler, um über die Geschichte von Bert Patenfuß die Geschichte der Bohemen des Prenzlauer Berges zu erzählen. Das habe ich vorgeschlagen und dann ein Buch über Arkan und seitens des Agenten, oh Arkan, ja, und der Verlag, oh Arkan, muss das unbedingt sein. Dann gab es einen kleinen Vorschuss für Arkan und einen großen für Babenfuß und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich möchte aber trotzdem als erstes das Arkan-Buch machen und das haben sie dann auch so durchgehen lassen. Und da kam es dann dazu, also, dass ich das Buch schreiben konnte und drunter fahren. Also ich war sehr oft in Serbien, aber da kommen wir noch gleich dazu. Und aber so hat sich das dann ergeben. Das heißt, das war eigentlich ein Projekt, was schon lange in mir gärte. Und ich konnte es halt durch einen Zufall machen. Beziehungsweise also einfach auch die Power eines Verlages dahinter zu haben, dass es also heute da ist, publiziert wird und ich das heute im Felsengelau vorstellen kann. Das war schon wirklich ein sehr, sehr langer Weg, aber das hat was mit meiner persönlichen Sturheit zu tun. Und mein Lebensprinzip, nur das zu machen, was ich möchte. Also ich mache nur das, was mir Spaß macht, bitte ich mir zumindest ein. Ich glaube, es ist auch so, ja. Zumindest jetzt, was vor 20 Jahren war, weiß nur der Fuchs. Aber der ist schon längst gebraten und aufgegessen.
Wahnsinn, diese Bildsprache, Frank. Man merkt den Lyriker in dir. Also ich will gleich mit dir sprechen über die Entstehung des Buches, also die konkrete Entstehung, deine Recherchen und so weiter. Aber erstmal ganz kurz, short. Wer war Arkan?
Er ist der einzige Sohn eines jugoslawischen Partisanen, hohen Partisanenoffiziers, er war kein General, er war Oberst, der unter anderem die Stadt Pristina, also die heutige Hauptstadt des Kosovo, befreit hat, der ist in Serbien ist er ein, oder in Jugoslawien ist Serbien nicht mehr, die Partisanenkultur wird von denen nicht sonderlich gepflegt. Das ist tatsächlich sogar in Slowenien am größten so ein bisschen Bevölkerung verwachsen, dass man da noch an seine Partisanenhelden sich erinnert. Aber er hat, also hat dann eine Familie gegründet, hat, wie sich ein echter Serbe es macht, natürlich die Frau entführen lassen und ihr dann einen Liebesantrag mitgeteilt, nachdem sie im Gefängnis war. Die kam aus Montenegro, fand das großartig und sie hat ihm dann zwei Mädchen geschenkt oder drei und dann kam der kleine Arkan. Und dann lebte die Familie in Belgrad. Der Vater war eben hoher Oberst bei den Fliegern und Luftwaffe. Aber dann hat er sich, wie das Leben es halt will, in eine andere Frau verliebt. Und das bedeutet dann für den kleinen Arkan, der das jüngste Kind war, im Alter von 4, 5, dass er den Vater verloren hat. Mit dem Vater hat er aber auch die Privilegien verloren, weil jeder hohe Offizier kam eine repräsentative Wohnung, hat ganz gut Geld verdient. Das heißt, die waren eigentlich so in der Nomenklatura-Hierarchie, jetzt nicht ganz oben, aber zumindest so im letzten Drittel angelangt. Und es war klar, dass er auch zur Armee gehen wird, 6 Kadett und so weiter, diesen üblichen Weg, den er gehen sollte. Und das wollte er auch. Ja. Aber dann ist der Vater von heute auf morgen verschwunden. Das Geld war weg, die Reputation war weg. Und die kleine Welt von Arkan ist komplett zusammengebrochen. Obwohl der Vater jetzt auch so sehr merkwürdige Erziehungsmethoden hatte, das hieß dann einfach, wenn das Kind irgendwas ausgefressen hatte, eine 2 in der Schule oder eine Ameise zertreten, dann wurde er in den Flur geholt und so lange auf ihn eingedroschen, bis er angefangen hat zu weinen. Arkan beschreibt dann später, dass er das dann gelernt hat, im zarten Alter von 5 nicht mehr zu weinen, wenn sein Vater ihn windelweich geprügelt hat. Also ein Weg auf zu echter serbischer Härte und Größe. Aber daran kann man ungefähr erkennen, wie so die Erziehungsmethodik war. Die Mutter war ganz soft und sanft. Die Schwester war auch lieb zu ihm. Das hat auch was damit zu tun, dass zu der Zeit oder vielleicht heute auch noch auf dem Westbalkan Jungs eine besondere Dimension in der Familie eingenommen haben, weil Jungs waren, die waren Nachfolger. Es waren die Familie fortführten. Und die wurden geliebt, egal wie dumm sie waren, wie hässlich, wie gemein. Schwester und Mutter haben sich immer für den Bruder aufgeopfert. Das war ganz wichtig, Bruder und Sohn. Ne? Gut, jedenfalls Vater weg. Dann ist Arkan sehr schnell auf die schiefe Bahn gekommen, ist so ein kleiner Straßenköter geworden, hat sich früh schon am Tatschmaidan damit beschäftigt, alten Omis die Handtaschen zu klauen und hat dann so eine kleinkriminelle Karriere hingelegt mit Kinderknast und so weiter. Ist aber dann irgendwann, hat das geschafft. Vater wollte ihn eigentlich dann auf einer Kadettenschule noch bringen. Im 14 ist er ihm abgehauen und ist illegal nach Italien. Beziehungsweise und dann von da aus nach Frankreich und hat dann erstmal 3 Jahre illegal als Dieb, fragt mich nicht, was er als noch veranstaltet hat, gelebt, bis er dann ausgewiesen wurde und zurück nach Belgrad geschickt. Da wurde er dann bis 18 inhaftiert in einem Jugendheim. Dort hat er zumindest irgendwie so einen sehr crazy Psychiater getroffen, der ihn zum Abstinenzler gemacht hat. Was in seiner weiteren Karriere ein sehr großer Vorteil gewesen ist, weil er halt immer komplett drogenfrei gewesen ist und mit klarem Verstand seine Dinge planen konnte. Er ist dann wieder zurück nach Italien und hat da, das war auch die Entstehung der Jugendmafia, nicht Jugendmafia, Jugomafia. Wir erinnern uns, dass Brandt ja Gastarbeiter nach Deutschland geholt hat, Griechen, wie vorhin schon mal erwähnt, Türken und Jugoslawen. Das war auch eine Besonderheit von Jugoslawien, dass man da als verdienter Familienvater und braver Sozialist, baldiger Kommunist im Ausland im Westen Geld verdienen konnte. Das heißt, es gab unglaublich viele Gastarbeiter, die die Klos zwischen Palermo und London sauber gemacht haben und andere schlechte Jobs erledigten, die aber auch ihre Communities hatten und sich dann ganz, ganz schnell so überall so eine Flecken entwickelten, wo jugoslawische, serbo-kroatische, albanische, montenegrinische, slowenische Kultur stattfand und wo sich dann die Jugomafia auch begeistert mit eingeklinkt hat. Das heißt, die haben sich dann auch Pässe besorgt, haben sich Arbeitszeugnisse besorgt und haben das dann ganz schnell geschafft, in diversen Orten Westeuropas, ganz stark besonders in Italien, in Deutschland, das Netz der Jugomafia auch im Verbund mit Türken aufzubauen. Also das heißt, die üblichen kleinkriminellen Aktivitäten, aber später auch Heroinschmuggel. Da wurde Jugoslawien sehr wichtig zu so ab den 70er Jahren, von den 60ern, weil die Heroinschmuggelroute von Istanbul über Wien führte halt durch Jugoslawien. Und da brauchte man natürlich verlässliche Kräfte, die dafür gesorgt haben, dass das Heroin auch ankam. Und das war dann mit so die Geburtsstunde der Jugomafia. Und Acker war dann halt eine relativ große Nummer. Er hat dann viele Jahre lang Banken überfallen, wirklich ist siebenmal aus dem Gefängnis abgehauen und hat eine Blutspur hinterlassen, bis dann sein Vater dafür gesorgt hat, dass er als Auftragsmörder des jugoslawischen Geheimdienstes UNBA engagiert wurde, was ihm dann noch ganz neue Möglichkeiten geboten hat. Einerseits des Verdienstes, andererseits konnte er auch endlich sein nationalistisches Mütchen entwickeln und Fatih zeigen, dass er doch ein echter Jugo ist, indem er also Kroaten, Montenegriner, Slowenen erschossen hat im Auftrag des Geheimdienstes. Und der Geheimdienst im Gegenzug dann aber freisgeleitet nach Belgrad, also seine Strafregister wurden gelöscht. Er hat einen Ausweis der Stadtsicherheit bekommen. Das heißt, er war unantastbar in Serbien, was sich dann bei der Rückkehr wunderbar gezeigt hat, beziehungsweise Jugoslawien. Und er ist dann also aus dem siebten Mal aus dem Gefängnis abgehauen, ist in der Schweiz dann und auf jedem allen Fahndungsplakaten mit 20 verschiedenen Aliasnamen ist der Europa stand, ist er zurück nach Belgrad, weil er wusste, im Westen kann er nicht mehr existieren.
Ja, kurze Zwischenfrage, weil das finde ich nämlich auch mit einem interessanten Skript. Also die ganze Lebensgeschichte von Arkan ist der absolute Wahnsinn, das muss man mal sagen. Ne? Also mit diese zieh ich mal aus dem Gefängnis ausgebrochen, völlig skrupellos auch, dann Kleinkrimineller, Bankräuber. In Schweden war er aktiv und in Belgien und in der Schweiz haben sie ihn inhaftiert. In Deutschland, war er auch in Deutschland?
Ja, da hat er zum Beispiel so Frankfurter Juwelier überfallen, wo er auch dann ausgeliefert wurde, stimmt, auch in Frankfurt aus dem Gefängnis abgehauen.
Stimmt, ja, ja, stimmt. Aber genau, meine Frage ist nochmal, wenn der jugoslawische Geheimdienst ihn dann rekrutiert hat, wahrscheinlich auch durchaus ließ sich das wahrscheinlich auf seinen Vater zurückführen, aber ist es nicht so beim Geheimdienst, dass jemand wie Arkan eigentlich als völlig unberechenbar gilt? Warum wird der, also natürlich die Skrupellosigkeit hatte der vermutlich, also Mordaufträge, Mordanschläge zu begehen im Dienste des Geheimdienstes, aber trotzdem galt er nicht als völlig unberechenbar? Oder?
Es gab natürlich bestimmte Bürgen. Das war zum einen sein Vater als verdienter Partisanenoffizier, dann aber auch sein Patenonkel, der stellvertretende Chef des jugoslawischen Geheimdienstes gewesen ist. Also der auch quasi die Hand über den Jungen hatte. Es gab immer diese Kontakte über die Familie zu ihm und er hat natürlich sich auch entsprechend geöffnet. Und man darf nicht vergessen, es ist weitestens unbekannt, dass die UTBA, also der Geheimdienst, für seine Morde immer fast ausschließlich Leute aus der Jugomafia-Szene rekrutiert hat. Das war also üblich. Die haben nicht ihre eigenen Leute hingeschickt. Ja? Mhm. Die hatten ihre Repräsentanten in den Botschaften wie jeder gute Geheimdienst vor Ort, auch sehr dichtes Netz. Mhm. Sie mussten sich auch immer wieder gegen königstreue Serben, faschistische Kroaten, schwachmatische Albaner wehren, die vom Ausland immer sehr, also auch durchaus Terrorakte in Jugoslawien verübt haben oder organisiert haben. Die mussten infiltriert werden, sich wehren. Also das war wirklich auch ein ständiger Kampf und da waren so eine Leute wie Arkan, zuverlässige Killer, kaltblütig, die wussten, was sie taten, waren wunderbar, die wurden dafür gut bezahlt, sind aus dem Gefängnis, also mehrere Ausbrüche von Arkan aus dem europäischen Gefängnissen wären ohne den jugoslawischen Geheimdienst hätten niemals stattfinden können. Infrastruktur vor Ort, Bestechung von Wärtern, Bestechung von Mitgefangenen, diese Geschichte in Amsterdam, wo eine menschliche Pyramide gebaut wird, dass er über die aus der Mauer kommt, unfassbar. Mhm. Ja. Die sind natürlich alle bezahlt worden, ja. Also auch sind auch Leute geopfert worden, die dann ins Gefängnis gelandet sind, wo man wusste, dass sie erwischt werden bei den Fluchtversuchen, weil es auch immer so doppelte Pfade gab, wie er sich bewegt hat. Und das heißt, da wurde auch sehr viel Geld von Seiten des Geheimdienstes bezahlt. Und er hat das dann genutzt und hat dann auch eben auch sehr, sehr früh gemerkt, dass man, wenn man so doppeltgleisig fährt, einerseits als Schwerkrimineller, aber andererseits als als feines Liebchen des Geheimdienstes, dass man da durchaus Perspektiven hat, Zukunftsaussichten hat, die mir zum Ende dann auch quasi an zu dem zur Gründung der Tiger geführt haben.
Genau, jetzt sind wir so in der Kurzbiografie von Akan sind wir so jetzt so Ende der 80er angekommen, als dann ja Jugoslawien auseinanderbrach. Tito war ja schon 1980 gestorben. Ich würde mal kurz, bevor wir weiter uns mit Akan noch beschäftigen, wie war denn das Jugoslawien nach Tito? Also Jugoslawien, die Sozialistische Republik Jugoslawien, gibt es ja nicht mehr, das Land. Es war ja ein sogenannter Vier-Völker-Staat. Ne? Es war ja, also es waren ja verschiedene Ethnien, verschiedene Religionen lebten unter der eisernen Knute von Tito, aber doch relativ friedlich miteinander zusammen.
Also ohne eiserne Knute hätten sie nicht friedlich zusammengelebt.
Ja. Aber er hat auch zum Beispiel den Kosovaren hat er auch eine gewisse Autonomie eingeräumt.
Allen. Es wurde später dann immer weiter zurückgenommen, was zum Beispiel die eigene Sprache anbelangte und deren Universitäten. Also das war dann wurde schon schwierig. Mhm. Aber am Anfang war das, also es einte die Vertreibung der deutschen und italienischen Faschisten, also italienisch darf man nicht vergessen, Dalmatien und Kosovo war von italienischen Faschisten besetzt. Ne? Und dieser Gedanke einte und das hielt relativ lang. Also es gab auch, wie in allen vielen sozialistischen Ländern, am Anfang wurden sehr viele soziale Taten, zum Beispiel das Wohnraum, Glühbirne für alle, das kostenlose Kindergartenplätze, das die Gesundheitsversorgung gesichert wurde, dass man Wohle bekommen hat und so weiter. Das war am Anfang, gab es eine große Euphorie. Natürlich war das alles auf Pump gebaut, wie in allen, wirtschaftlich gesehen, in allen sozialistischen Staaten. Ja, auch für Pump natürlich von westlichen Banken, nicht zu vergessen. Ja, waren so Josef Strauß. Die größten rechten Kommunistenfresser haben auch Geschäfte mit denen gemacht, wie es halt immer ist. Ne? Aber es gab diese unglaubliche Euphorie und der war wirklich beliebt, so als Vater der Nation. Er war rigide, launisch, hat Leute, viele, sehr, sehr, sehr viele Menschen umbringen lassen, allein in Bleiburg, das Massaker, gegenüber Ustascha, kroatischen Faschisten, wo, weiß nicht, 40.000 oder ähnlich, viele kurz vor der Grenze nach Österreich erschossen wurden, weil die Österreicher sie zurückgeschickt hatten, also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise nicht die Österreicher, die Alliierten, weil sie ja der Meinung waren, die sind, das ist Titus Angelegenheit, wie aber auch ja zum Beispiel die Vlasov-Armee. Mhm. Die Leute wurden ja auch in die Sowjetunion sicheren Tod geschickt, 100.000 Menschen. Mhm. Also da waren die Alliierten auch nicht fein, wenn es darum ging, dann die jeweiligen Machthaber agieren zu lassen. Aber der Staat hat einigermaßen funktioniert, mit sehr viel Härte. Auch zum Beispiel im Fußball, Rosa-Roter Stern Belgrad im Maracanã, da waren 110.000 Zuschauer, es ging friedlich zu, da reichten 50 Polizisten mit böse Gucken und weil auch die natürlich die ganze Gesellschaft von Spitzeln durchsetzt war, wie in allen anderen sozialistischen Ländern, ohne die Geheimpolizei hätte es nicht funktioniert. Aber er hat das den Deckel unten gehalten, ja. Weil durch Härte und auch durch Liebe, die ihm entgegengebracht wurde, das darf man nicht vergessen. Ja. Als Tito gestorben ist, begann das zu erodieren. Tito ist ja selbst auch Kroate gewesen, das heißt, er war auch, hatte immer so für Parität gesorgt. Aber als er gestorben war, hat sich dann quasi Serbien natürlich auch für bevölkerungsstärkste, wirtschaftlich stärkste Bundesstaat Jugoslawiens, hat sich immer weiter nach oben begeben und hat quasi so ganz wichtige Schaltstellen besetzt in Politik, um Wirtschaft und auch im Militär. Und im Geheimdienst sowieso, der war immer serbisch dominiert, obwohl es auch kroatische Stellvertreter gab. Aber das führte dann dazu, dass es ein Ungleichgewicht gegeben hat. Nach Tito waren so diverse Präsidenten. Einer, der war, ich glaube, bis 85, der war so relativ gemäßigt, auch so eine Art Tito in Kuschel-Variante, der aber dann schon seine Polizei hatten, hat nicht mehr so wüten lassen, oder bei der größten Kleinigkeit ins Gefängnis. Also rigide Strafen wegen Kleinkram, ja. Einmal Eierdieb mit 12 und da warst du halt ein Jahr im Jugendwerkhof. Das, was man auch aus der DDR und anderen kennt, war da auch ein wirkliches Unrechtssystem. Und irgendwann kam dann Milosevic hoch, ja, eigentlich ein universitärer Geist, der früher auch ein glühender Kommunist war, sich aber dann immer mehr zum Nationalisten entwickelt hat. Und da gab es diese berühmte Rede auf dem Amselfeld, wo er quasi den Geist der serbischen Einheit
genau, 1987, glaube ich, zum 600. Ja. Jubiläum.
Genau. Ja, ich sehe, du weißt auch ein bisschen Bescheid. Okay. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, wo 100.000 Serben ihm zugehörten, lauschten und seinen Lippen hingen, wie er sagte, wie er dann vermittelte, die Serben sind das himmlische Volk. Bedeutet natürlich, dass alle anderen ringsherum, Kroaten und so weiter, das nicht sind. Ne? Ihr müsst euch erheben, ihr müsst zur wahren Größe zurückkehren und ihr müsst das Serbentum in die Welt tragen und ihr müsst der Aufruf, ein Großserbien zu gründen und das von der sozialistischen, damals noch sozialistischen Partei, die ist ja auch noch lange während des Krieges so. Ja. Das war schon sehr neu und das stieß also gerade auch bei Akademikern, Serben, auf wahnsinnig, natürlich als Männer, logisch, ja, eine Macho-Gesellschaft haben Frauen, sich um die Kinder zu kümmern und dafür zu sorgen, dass früh um 7 der Kaffee da ist. Also ganz furchtbar. Aber Der Geist pflanzte sich dann fort, wurde vom, insbesondere vom Geheimdienst, wurde dann schon, also von quasi bevor überhaupt an den Krieg zu denken war, also 4 Jahre vorher wurde schon begonnen, also bestimmte Einheiten zu gründen. Und Ackermann war als Geheimdienstoffizier, als freier Mitarbeiter ganz wichtig, weil er auserkoren wurde, die Fanszene von Roter Stern Belgrad zu infiltrieren. Das war der größte und beliebteste Verein Jugoslawiens, weil Belgrad sowieso mit Dependance in allen jugoslawischen Volksrepubliken 110.000 Zuschauer im Stadion waren da ganz normal. Mhm. Und Partizan war auch beliebt, aber viel kleiner. Und er ist zum größten Verein und wurde dazu als so eine Art Fanbeauftragter reingebastelt. Er hat sich da ein bisschen reingekauft mit seinem Geld. Er hat da also bei einem Champions League Spiel Ende der 80er, 88 war das, glaube ich, in Schottland, hat er die Fans von Roter Stern Belgrad heißen die Lierhelden und hat 80 von den wichtigsten Leuten eingeladen, hat so Flieger gechartert und ist mit denen nach Schottland und haben dann natürlich alle gesehen, dass er muss ein glühender, das Fußballteam vorher nicht interessiert, aber der Geschäftszweig war interessant. Und er hat dann diesen Einfluss dort bekommen, war so eine Art Fanbeauftragter und folgte dann quasi dem Verein der wichtigste Punkt war für den Geheimdienst, die jungen Leute zu infiltrieren. Serbien bzw. Jugoslawien gab es eine riesige Wirtschaftskrise ab Ende der 80er, unglaublich viele hohe ab 40% arbeitslos unter Jugendlichen. Die meisten hatten nur Fußball. Die
Inflation auch, ne? Also das dachte ich auch was.
Ja, unfassbar. Ja.
Also, im Vergleich zu der Inflation der letzten Jahre, die wir hier hatten.
Ja. Und die orientierungslos, kein Job, wohnten noch bei Mutti mit 3 weiteren Söhnen, die alle in Doppelstockbett schliefen. Mhm. Und Fußball hat ihnen dann, oder die Fankultur hat ihnen dann eine andere Möglichkeit gegeben, ja, zu existieren. Akan hielt dann flammende Reden, Nationalismus gepaart mit Kriegspropaganda, Aufhetzung gegen rassistische Ressentiments gegen alle Republiken ringsrum. Und das stieß auf wahnsinnig fruchtbaren Boden, sodass die Linie dann schon, gab es aber auch bei anderen Vereinen, zum Beispiel Dynamo Zagreb, Hajduk Split, selbst in Slowenien, Olympia Ljubljana, dass sich dann da so radikale Fanszenen entwickelten, wie dann plötzlich im Stadion auch sehr viel Gewalt ausübten. So was, man kann die Hooligans nennen, die haben sich selber nicht so genannt, sondern eher Fans, ja. Oder die haben sich als Supporter und trugen dann diesen Hass nach außen. Also wenn sie dann gegen Serben, gegen Kroaten, kroatische Vereine, slowenische und so weiter spielten, dann gab es regelmäßig Auseinandersetzungen. Die Polizei hat das dann noch relativ gut im Griff gehabt, bis es dann zu diesem Spiel, wo der Sternberger Dynamo Zagreb 1990 kam, wo die Gewalt auch offen ausgebrochen ist.
Genau, das geht, glaube ich, so ein bisschen als einer der Startschüsse des kommenden Jugoslawienkrieges, ne? Das
ist historisch nicht ganz korrekt, weil
Klar, davon habe ich schon öfter gehört, dass das genau, so.
Es wurde auch natürlich von Medien und entsprechenden. Genau. Also auch Tuschmann hat das natürlich auch, der war selber auch Dynamo Zagreb-Fan, auch ein widerlicher Faschist.
Ja, habe ich auch noch aufgeschrieben. Mhm. Dass die anderen Supervillains nicht zu kurz kommen, ne?
Genau. Nee, wir müssen alle Bösewichter benennen. Genau. Eigentlich gab es da fast nur Bösewichter. Aber der Fußball, über die Fußballvereine hat sich das dann wahnsinnig verbreitet. Und es haben sich überall so Fangruppen von jungen Leuten, die auch fast militärisch organisiert waren, gegründet, die dann später alle in allen Republiken die ersten paramilitärischen Verbände gebildet haben. Mhm. Also es natürlich auch noch keine regulären Armeen gab in Slowenien, wie auch. Ja, es gab ja die große jugoslawische, die Volksarmee, die JNA, INA und als der Krieg ausbrach, dauerte es eine Weile, bis die einzelnen Armeen sich gründen konnten.
Ja, also ich habe die Jugoslawienkriege natürlich in den 90ern auch mitbekommen. Das war ja Dauerthema in den Medien. Das ging ja eigentlich das ganze Jahrzehnt über. Eigentlich bis 2006 war die. Bis Kosovo, genau. Und 2006 war, glaube ich, die letzte Abspaltung. Das war dann, glaube ich, Nordmazedonien, ne?
Mhm.
Genau. Und ich habe das auch im Nachhinein immer mal versucht, so wirklich zu eruieren. Und ich fand es so komplex, diese Gemengelage im Jugoslawienkrieg mit den Abspaltungen da. Es gab ja, ich glaube, die ersten waren die Slowenen. Das lief ja relativ unblutig ab.
Und das hat auch wie immer mit Geld zu tun.
Ja.
Weil die Slowenen im jugoslawischen Verband waren quasi zuständig für die Bankgeschäfte.
Also.
Und in Ljubljana lagert auch der ganze Goldschatz, die ganzen Goldreserven der Republik Jugoslawien.
Also. Gut, aber das war glaube ich 1990 oder 91. Das lief noch relativ glimpflich ab und dann kam der erste Krieg.
Kroatien.
Kroatien, also der Sezessionskrieg, die Abspaltung der Kroaten. was Milosevic nicht auf sich sitzen lassen konnte. Und du hast ja gerade den Namen schon erwähnt, Franjo Tudjman heißt er. Mhm. Der kroatische Präsident, auch ein Widerling. Weil wenn ich an die 90er oder auch diesen ganzen Serbienkrieg zurückdenke, Milosevic, das war der Superbösewicht. Der
personifizierte
James Bond-Bösewicht, der auch immer, und ich glaube, das ist auch medial, wenn man das ein bisschen verfolgt. Ich habe so mehrere Bücher aus den 90ern noch, zum Beispiel Serbien muss sterben von Klaus Bittermann, Ezio und Tiamat erschienen, ja. Oder von Matthias Künze, Der Weg in den Krieg. Das sind Bücher, die, weil es gab schon eine sehr, sehr einseitig antiserbische Stimmung wohl. Und Milosevic, natürlich waren das alles kleine Kinder von Traurigkeit, alles Kriegsverbrecher und so weiter, aber sie waren halt nicht die einzigen. Und so jemand wie der Franjo Tudjman, spreche ich das richtig aus?
Mhm.
Gut. Das war jetzt zum Beispiel jemand, der sich ganz offen auf die Ustascha bezogen hat. Also auf die Ustascha, ne, kurz im historischen Kontext, das waren
Faschisten,
die halt mit den deutschen Nationalsozialisten kooperiert haben und die an Grausamkeit standen die denen in keiner Weise was nach. Und es gab ja auch dieses berüchtigte Konzentrationslager.
Ja, Jasenovac.
Genau. Mhm. Und das muss man auch sagen, die Serben waren ja nun mal diejenigen, die im 20. Jahrhundert zweimal von den Deutschen bombardiert und überfallen wurden. Und es sind ja unzählige Serben in Konzentrationslager haben. Also die Deutschen haben in Kooperation mit ihren kroatischen Verbündeten, aber auch mit anderen, haben die sehr, sehr gewütet. Und natürlich unzählige Juden, Roma und Serben ermordet. Ja. Oh. Genau. Und deswegen ist wahrscheinlich so, also das, was Milosevic schon gemacht hat, was ich aus deinem Buch herauslese, er hat ja immer so diese Opferkarte gespielt. Uns wurde Schlimmes angetan, was ja stimmte. Und jetzt müssen wir aber zurückkehren. Wir sind nicht nur Opfer, sondern wir wollen. Und das
wir sind die Auserwählten.
Wir sind die Auserwählten, ja. Diese übernationalistische Rhetorik. Aber das haben ja die Kroaten auch nicht anders gemacht. Nee. Ne? Und die Kosovaren und die Bosniaken. Oder Bosnier. Ja, genau. Also das.
Beides möglich.
Genau, genau. Und der Tudjman zum Beispiel, das fand ich auch interessant, weil der hat jetzt dieses Schachbrettmuster. Das war doch die Flane, die auch die
Ustascha
fahren.
Genau.
Und das hat er dann ja wieder als Symbol eingeführt. Mhm. Und das war natürlich auch eine ultimative Provokation gegenüber den Serben. Ne? Und der Kroatienkrieg ging, glaube ich, 91 los. Und wie lange ging der? Bis 93?
Relativ schnell zu Ende gewesen, 92, weil die Kroaten halt über keine Armee verfügten und die Feuerkraft der Serben zu groß waren. Die haben sehr schnell die Ukraine eingenommen. Also, ich weiß nicht, wie viel, ein Viertel des Staatsgebietes von Kroatien besetzt innerhalb weniger Monate.
Ja.
Und dann ist ja quasi sind die Fronten eingefroren. Bis dann nach 3 Jahren die kroatische Armee war gegründet, mit Hilfe von NATO und besonders der Amerikaner, die wahnsinnig viel Know-how, Manpower dorthin geschickt haben, es dann ein paar Wochen dauerte, bis sie dann alles wieder zurückerobert hatten, die Kroaten. Ja.
Aber sie haben ja ihre Sezession gekriegt. Also die Kroatien wurde gerade von Deutschland recht schnell anerkannt.
Ja, ja. Natürlich, klar, wegen der internationalen Anerkennung, weil auch die jugoslawische Volksarmee zu schwach gewesen ist. Denen ist es ja nicht gelungen, eine große kroatische, noch nicht mal Osijek, die jetzt nicht unbedingt groß ist, die in der Krajina gelegen, gar nicht weit weg von der Grenze. Mhm. Selbst das haben sie nie geschafft, die einzunehmen. Sie haben kleinere Städte eingenommen, ja, aber keine einzige große Stadt, weil die Armee auch einfach gar nicht über diese Feuerkraft verfügte. Mhm. Es hätte riesige Massaker geben müssen und selbst dann wäre es nicht sicher gewesen. Wir sehen das ja auch in der Ukraine, wie schwierig das ist, große Städte einzunehmen. Mhm. Selbst für eine hochtechnisierte, moderne, mit Drohnen in einem scheiß unterstützte Armee. Also das fand dann die Stadt. Auch eben da muss man auch durchaus der EU eine gute Rolle zugestehen, dass sie es dann geschafft haben, diesen Krieg zu stoppen. Mhm. Aber die Serben haben auch gewusst, also, dass es nicht zu schaffen war. Ja. Aber dieser Krieg wurde eben hauptsächlich geführt, dieser erste Krieg, aber auch der Bosnienkrieg danach, von Paramilitärs. Mhm. Also auf der Seite der Verteidiger sowieso, weil es keine reguläre Armee gab. Die wurde dann schnell gegründet. Mhm. Aber am Anfang waren das alles lokale Einheiten, kleinere paramilitärische Einheiten, letztendlich alles so Mordschützenregimenter, würde man es heute nennen. Die verfügten über keine Panzer, also die schwere Artillerie und Panzer und Geschütze, die hatte die Armee. Manchmal haben sie auch ein paar erobert. Aber dass sie die Infrastruktur nicht hatten, niemand die warten konnte, Sprit, geschweige denn Sprit und Öl und Ähnliches zufügen konnte, waren die dann auch meistens nach 3 Tagen wieder kaputt. Das heißt, diese Kriege wurden von Menschen mit Maschinenpistolen, natürlich mit hochmodernen Tötungsmaschinen schon geführt. Und das waren eher so Scharmütze. Mhm. Das heißt, da ist die Ortschaft, dort wohnen die Hälfte Kroaten, die Hälfte Serben, ein paar Roma und ein paar Slowenen. Und es gab also den Hilferuf von 5 serbischen Omas, sind vergewaltigt worden und 3 Matschkas erschossen, was auch nicht meistens so gestimmt hat, weil die Kroaten nicht besser waren. Und dann hat von den Hügeln ringsherum hat die jugoslawische Armee den Ort ein bisschen beschossen. Und dann kam Arkans Tiger, 500 motivierte, hochbrutale Kämpfer, Wenn sich ein kroatischer Polizist oder Mensch mit dem Jagdgewehr in den Weg gestellt hätte, haben sich gefreut und ihn abgeknallt. Frauen wurden vergewaltigt, Menschen wurden vertrieben, getötet, in Konzentrationslager ähnliche, oder Konzentrationslager kann man schon davon sprechen, gesteckt. Oder wir kennen alle Vukovar-Srebrenica und die Geschichten. Und dann wurden die Orte übernommen innerhalb von kurzer Zeit. Wer Geld hatte, konnte sie auch freikaufen. Es wurde alles geplündert, weil das war natürlich der Hauptverdienst. Die Tiger oder alle Paramilitärs wurden auch von den jeweiligen Geheimdiensten, Innenministerien bezahlt. Aber ihnen wurde immer freigestellt, die Beute der Feinde zu übernehmen. Und das heißt, die haben dann also sehr schnell auch in Erdut ein riesiges Lager bereitgestellt, wo sie ihre ganze Kriegsbeute untergebracht haben und dann weiterverkauft. Denn kam immer darauf an, Gold, also bestimmte Dinge natürlich nach Westeuropa, aber das heißt, das war immer die Motivation, sich zu bereichern mit den Dingen, die den Menschen gehörten, die dort lebten. Da wurde innerhalb von 3 Tagen eine serbische Verwaltung eingestellt. Also was man da braucht, Bürgermeister, Polizisten, wenige Richter. Die Kroaten waren ja weitestgehend vertrieben. Und dann war das halt ein serbischer Ort und dann wurde weitergezogen. Es gab wenig Tote auf Seiten der serbischen Freiwilligengarde, also der Tiger, Agans Tiger. Insgesamt sind da im Gefecht nur 27 Leute gefallen, ohne unglaublicherweise fast genauso viele haben sich umgebracht oder anderweitig zu Tode gekommen. Aber es sind natürlich sehr, sehr viele Menschen aus der Zivilbevölkerung gestorben in diesen Kriegen. Und da haben auch die Serben auch wiederum den höchsten Blutzoll. Also die meisten Menschen, die gestorben sind, zum Beispiel im Bosnienkrieg, waren serbischstämmige Menschen. Und die Soldaten und Paramilitärs wenige, aber im Verhältnis also wirklich ein absolutes Ungleichgewicht. Daran sieht man auch, wie kann man auch deutlich erkennen, wie all diese paramilitärischen Einheiten, egal ob es Serben, Bosniaken, Kroaten waren, ja, wie die gewütet haben. Die haben sich alle nicht viel genommen, wobei Arkan mit seiner Truppe an Brutalität, Effizienz herausragte.
Ja, du beschreibst das auch ganz gut in diesem Buch, auch wie das, also wie sich diese paramilitärischen Einheiten zusammenfinden und warum die überhaupt auch so erfolgreich waren. Also die reguläre Armee war halt schwach oder sehr geschwächt und diese Paramilitärs versprachen ja eine ganz andere, ich nenne es jetzt mal zynisch, Erlebniswelt. Also es sind halt junge Männer, wie du es gerade geschildert hast, man wohnt mit Anfang 20 noch bei Mama zu Hause mit den 3 Brüdern, ist völlig orientierungslos, das ganze System bricht zusammen, die Wirtschaft blühte ja, der Schwarzmarkt, die Inflation war auf dem absoluten, ungeahnten, in schwindelerregenden Höhen. Und dann kommt halt ein charismatischer Mensch wie der Arkan und bietet dir den Krieg als Lösung an, quasi so, damit du ein bisschen damit du wieder was fühlst. So.
Als Perspektive.
Genau, und der Lohn in Anführungszeichen war ja anders als bei der regulären jugoslawischen Armee. Weil die jugoslawische Armee muss sich in einem Krieg an bestimmte Regeln halten, ob sie es gemacht haben oder nicht, aber es gibt nur mal die Genfer Konvention, ja. Und darin müssen sich Paramilitärs aber nicht halten, Milizen. Die dürfen nämlich plündern, vergewaltigen, brandschatzen, morden, sadistisch ihre Opfer quälen, wie es ihnen beliebt, weil sie eben diesen internationalen Regeln des Krieges nicht unterliegen. Und das ist natürlich, und der Lohn, in Anführungszeichen, also der monetäre Lohn ist ja auch ein ganz anderer gewesen. Während da schlecht bezahlte Kanonenfutter von der jugoslawischen Armee da verheizt wurde, konnten die dann im Windschatten dann da halt sich bereichern ohne Ende, und Schwarzmarkt blühte ja auch zu der Zeit, und wahrscheinlich war das so mit einer, und man tat das ja auch noch für das Vaterland, ne? Genau. Für die Heiligen,
dann noch kommt
für das
heilige Vaterland. Kommt noch erleichternd dazu, man war von Gott gesandt, sämtliche Popen der orthodoxen Kirche haben diese Truppen dann auch geheiligt, haben die in Klöster eingeladen, und da gab es so riesige Pomp-Zeremonien, wo die Fahnen geweiht wurden und wo die serbischen Helden dann quasi nach Kroatien und Bosnien geschickt wurden, um für die Heimat zu kämpfen und die Heimat zu vergrößern und den umliegenden eigentlich slawischen Brüdern das zu nehmen, was serbisches Grundland war schon immer.
Ja, ich finde das auch die Rolle der Religion finde ich sehr, sehr interessant. Serbisch-orthodox, kroatisch war katholisch und Bosnier waren viele Muslime. Ich glaube, das lässt sich zurückführen, weil es Türken, ne? So zwangsislamisiert wurden, die Bosnier. Aber die Bosnier selber waren jetzt ja, ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich glaube, da gibt es schon so einen Einfluss des Wahhabismus. Es ist strenger geworden, aber zu der Zeit.
Ja, eigentlich war das eine sehr offene.
Relativ offen für islamische Verhältnisse, ne? Ja. Aber auch die haben ja dann, ziemlich der Bosnienkrieg dann ausbrach. Ich glaube, das ging so 92 los. Das weiß ich auch noch, dass die Bilder aus dem Bosnienkrieg, die im Fernsehen rauf und runter liefen, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Belagerung von Sarajevo und so weiter. Und der Bosnienkrieg wurde ja, ich glaube, mit einer noch
Viele Menschen gestorben, ja.
Genau, noch größeren Härte geführt als der Kroatienkrieg. Und da sind ja zum Beispiel auch etliche Mujahedin, also verdiente Kämpfer Allahs, die in den 80ern gegen die Sowjets gekämpft haben in Afghanistan, die sind dann nach dem Ende des Afghanistan-Krieges sind die dann nach Bosnien
aber
gegangen,
als Söldner.
Mhm,
darf man nicht vergessen. Ja. Bezahlt von der Türkei oder von streng religiösen Wahhabiten Saudi-Arabien. Ja. Mhm. Kann man das nachvollziehen und lesen.
Genau, das ist also dieser religiöse Hass, der da auch noch eine große Komponente gespielt hat. Das finde ich auch so wahnsinnig interessant. Also das ist ja halt, also Mujahedin kämpfen nicht für Bosnien, für das Vaterland Bosnien, sondern die kämpfen halt für den globalen Dschihad.
Genau.
So, und ich glaube, da hat auch die Bosnier haben, also die, gerade diese Leute haben da auch in puncto Grausamkeit Akan und seinen Männern nichts nachgestanden. Ne?
Ja, das kann man nicht anders behaupten. Und das Verrückte war, dass dann auch auf bosnischer Seite, also die meisten Milizen, paramilitärische Terne schon einhändig gegründet wurden, entstammten dem kriminellen Milieu. Das heißt, es waren fast immer Mafiose, mehrheitlich Mafiose, die diese Milizen gegründet haben, zum Beispiel auch in Sarajevo, ganz wichtig, die auch immer am Einfrieren von Frontlinien interessiert waren, um ihre Schmuggelrouten nicht zu gefährden. Mhm. Und die auch untereinander sich mit Kriegsbeute versehen haben. Das heißt also, es ist auch durchaus so gewesen, dass Bosniaken, Kroaten und Serben dann untereinander handelten. Mhm. Also insofern sie kriminellen Organisationen angehörten. Mhm. Und man dann, und auch die Armee dann Geschütze verkauft hat. Also das war dann wirklich ein unglaublich schmieriges, widerliches System, was sich da entwickelte. Und die, wie immer, mussten natürlich die armen Leute darunter leiden, die eigentlich nur ein glückliches Leben oder Schönes führen wollten. Mhm.
Du beschreibst es in deinem Buch ganz gut, so diese, auch dieser Größenwahn, dem Akan ja immer mehr anheimfiel, ne, im Laufe der 90er Jahre. Hat er sich so als gottgleich stilisieren lassen? Von seinen Anhängern mit Sicherheit, ne? Gar kein Unrechtsbewusstsein hatte, wie er auch freimütig dann überall.
Nee, weil er auch gar nicht, hat. Weil er hat selbst nichts hinterfragt und von den Leuten, die ihn umgeben haben, das waren halt seine Untergebenen, das war der Kurder Schmeichler, das waren seine Offiziere oder seine Gangmitglieder, die ihn natürlich angebetet haben, weil er sie alle groß, reich und glücklich gemacht hat, weil er ihnen tolle Frauen gekauft hat, weil sie die schönsten Autos, besten Ray-Bans, schicksten Anzüge und der dicksten Eier hatten. Hm. Dass sie sind ja alle mit ihm groß geworden. Das war ja, also während Mitte 90er Jahre hat er ein riesiges Imperium gehabt, was einerseits einen Krieg Geld verdient hat, im unmittelbaren in den Gefechten, durch Plünderung, ethnische Vertreibung und so weiter, wenn die dann irgendwo eingefallen sind. Und da gab es den kroatischen Landbesitzer, dem dann ein Wald mit besonders edlen Hölzern gehört hat. Dann war der Wald 3 Wochen später gerodet und die und trotz Embargo sind die Stämme dann entweder viel nach Russland gegangen, aber auch viel nach Westeuropa. Also das gab es dann also auch genug Leute, die davon partizipiert haben, auch unterstützt von albanischen Banden, die das dann auch weitergegeben haben. Das war ein unglaublich widerliches Netzwerk. Und wer auf Seiten Akans war, war auf der Seite der Gewinner. Und wenn du so quasi gottähnlich verehrt wirst, dann glaubst du natürlich irgendwann daran, dass du wirklich der Verkünder bist und der neue Heiland. Mhm. So kam es dann auch dazu, dass er dann eine Partei gegründet hat, eine radikale Partei mit hirnlosen nationalistischen Forderungen, also völliger Quatsch, da war es sogar ins Parlament gekommen kurzzeitig, obwohl es eigentlich schon eine radikale Partei gab, aber das war nur die halbradikale Partei von einem wirklich auch genauso schlechten Menschen. Und dann hat er Was ihm dann noch gefehlt hat, er hatte zwar eigentlich schon eine Frau und ein paar Kinder, aber er brauchte dann die richtige Frau, vor allem auch ein jüngeres Modell, er war da schon ein bisschen in die Jahre gekommen, da musste natürlich nur 18-Jährige ran. Mhm. Und da hat er sich dann Setzer rangeholt, also die aufkommende Pop-Diva am Turbo-Volkhimmel, die er geheiratet hat. Dann fehlt ihm natürlich auch noch ein Fußballverein. Da kam es dann zum Kauf von Obilić, die er dann binnen kurzem zum serbischen Meister gekrönt hat mit allen mafiösen Mitteln, die man sich vorstellen kann, um einen Verein groß zu machen. Das nächste, was dann in seiner Agenda noch gefehlt hätte, wäre, dass er quasi sich zum serbischen Ministerpräsident hätte wählen lassen. Mhm. Aber er wäre natürlich dann nicht mehr, er hätte dann die Monarchie eingeführt und er wäre wieder der wäre dann der wahre König der Serben gewesen. Ich glaube, das war so sein letztes wahnsinniges Ziel, aber da kam er dann zum Glück dann hat die Weltgemeinschaft dann doch ihm den Stecker gezogen. Ja.
Warum eigentlich Akan der Tiger? Und seine Miliz ist ja auch Tiger.
Genau, das hatte was, da spielt doch ein Fotograf eine Rolle, der aus Israel kommt, der sich hat von vor Akans Propagandakarren spannen lassen, indem er ihm, sie hat für große amerikanische und westeuropäische Magazine Fotos geschossen. Und es gibt so ein berühmtes Bild, das da braucht man nur ins, gibt in YouTube einen Akan-Tiger. Dann sieht er sofort dieses Foto, wie man sieht im Hintergrund einen Panzer, wo so also die Paramilitär, also die Tiger zu sehen sind, wie sie im Führer zujubeln mit Hassmasken und er steht vorne und hält einen weißen Tiger in der Hand. Ja. Das ist ein inszeniertes Bild, was Akan dem diesem Fotojournalisten quasi in Aussicht gestellt hat und der hat natürlich also seine Augen haben geglänzt, weil er wusste, damit kommt er, also wird er in die erste Klasse und was das für eine politische Dimension ist, war ihm scheißegal. Er hat das später versucht zu revidieren durch ein anderes wichtiges Foto im Jelina, können wir nochmal drauf kommen, wenn du willst. Aber das war die Geburtsstunde dieses Mythos. Ja. Also sie haben sich schon, also sie eigentlich serbische Freiwilligengarde hießen sie, folgt man schon relativ früh Tiger. Und es gab auch dieses so Fantasiemotiv des Tigers mit weit aufgesperrten Maul, die sie alle auf ihren Uniformen hatten. Und das hat sich dann immer mehr quasi so folkloristisch weiterentwickelt. Aber der Fotograf hat dabei eine große Rolle gespielt und die Medien, die das Bild verbreitet haben. Ja. Das war dann, ist halt in der hintersten, überall, selbst in Afrika, konnte man dann nachvollziehen, wer er war. Und das hat natürlich diese Figur noch medioker und medienkompatibler gemacht. Und alle großen Fernsehanstalten und Medienanstalten waren dankbar dafür, dass man ihn auch noch mit diesem blutrünstigen Tiger und dann auch noch weiße Tiger, ganz besondere, die hat man aus dem Belgrad oder Novi Sad so irgendwie rangekarrt, ja. Wurden dann auch so diverse Märchen gesponnen, dass bei ihm zu Hause im Garten freilebende Tiger, weiße Tiger sich paaren mit Faunen und ganze Mythen, die halt dazugehören.
Ja, ich muss so ein bisschen denken, so einen anderen, ja nee, ich komme nicht ganz ran an Akan der Tiger, weil Karl-Heinz Hoffmann, der Chef der Wehrsportgruppe Hoffmann, der lebt ja fast 90 und das, der war auch so ein exzentrischer, auch so ein Bösewicht, also Gott sei Dank hat der in Deutschland nie große Macht bekommen, aber aus seiner Gruppe sind ja auch Bombenanschläge, München Oktoberfest,
genau, da kamen ja auch viele Leute gestorben. Ja.
Genau, und der ist ja auch, der Karl-Heinz Hoffmann ist ja auch, hat ja auch in Verbindung gebracht worden mit einem antisemitischen Doppelmord.
Genau, ganz widerlicher Antisemit.
Genau. Und
auch da, wo der Verfassungsschutz eine sehr merkwürdige Rolle gespielt hat, wie häufig in solchen Zusammenhängen.
Genau, das müssen wir jetzt nicht das Fass aufmachen, aber der hatte auch so einen gezwirbelten, so einen Kaiser-Wilhelm-Bart.
Ja, ja.
Ist auch mal in Military-Dress rumgelaufen, war auch so ein Exzentriker und der hatte auch einen Puma. Der lebt auf so einem Schloss Ermreuth bei Nürnberg und der hatte auch so einen Puma als Haustier. Also irgendwie haben solche Typen immer so ein Faible für so gefährliche Raubkatzen, weil das unterstreicht die eigene Gefährlichkeit wahrscheinlich nochmal. Ja. Da muss ich gerade denken. Genau.
Das hat eine große Rolle. Der
hat sich wahrscheinlich sehr gut verstanden, Herr Hoffmann und Akan in sich wahrscheinlich.
Bestimmt. Also, ja. Es gibt ja auch so Berührungspunkte zu Limonov zum Beispiel, der auch mal mit Akan zusammen, also der russische Nationalbolschewist, längst tot, und Schriftsteller Eduard Limonov. Der war auch mal in Sarajevo und gibt auch ein Foto von ihm, wo man sieht, wie er mit einem Scharfschützengewehr auf friedliche Passanten, die gerade ihre Eier kaufen wollen, anlegt. Und mit dem hatte Akan auch zu tun. Akan war jetzt kein Mensch, der jetzt ideologische Unterfütterung brauchte. Das bedarf es, im Krieg braucht es das nicht. Da musst du, der Rechte ist, wenn du als Beschützer der Oma dastehst und das in des serbischen Gedankens, in des serbischen Volkes, dann jubeln dir alle Massen zu. Mehr benötigt es nicht. Deswegen war diese Partei, also es gab da auch kein richtiges Programm. Seine Auftritte im Parlament, das waren eigentlich nur wütendste Hetzreden gegen alle und jeden. Allerdings hat er aufgepasst, dass er Milosevic nicht zu nahe kommt, weil er wusste natürlich auch immer, dass er ein Geschöpf von Milosevic indirekt des Geheimdienstes ist. Obwohl die beiden sich angeblich nie persönlich gesehen haben. Er hatte einen engen Kontakt zu der Sippe von Milosevic, die dann auch mit eingestiegen ist in die Schwarzmarktgeschäfte in Belgrad und das Land quasi unter Umgehung des Embargos mit allem möglichen, besonders mit Treibstoff versehen hat. Da hat er zum Milosevic so sehr enge Kontakte gepflegt. Ja. Aber mir sagt er, was er nicht. Es gibt nur ein Foto, wo die beiden, zumindest das Einzige, was ich gefunden habe, da wurde ein hoher serbischer Geheimdienstmann beerdigt und die sind beide auf der Beerdigung zu sehen. Also Milosevic vorne, wie irgendeine Rede hält, und Akan steht so dahinter, so als so kleines graues Eminenzchen. Aber das ist schon so sehr, sehr, so ein sehr ausdrucksgewaltiges Bild.
Ja. Ich will jetzt einmal das Akan-Thema abschließen, also so die Biografie von ihm, jetzt wir haben doch viel darüber geredet, einmal abschließen mit seinem Tod. Der ist ja 2001 ist er erschossen worden.
Im Januar.
Ne? Und da war der, wie alt war der? Ende 40, ne? Oder 50?
50 so.
Ja.
Ungefähr.
Ja, Life Fast Die Young. Ne? Das trifft dann auch auf Akan zu. Also halbwegs jung. Und damit war das Kapitel dann auch beendet, weil es war ja dann auch zu der Zeit, 1999, brach ja der Kosovo-Krieg aus, wo die NATO mitgemischt hat damals und wo wir...
Ja, Belgrad und Bysantien
genau,
bombardiert hat.
Ja, und auch das ist ein Thema, was ich auch sehr interessant finde, weil das auch tatsächlich, das ist so aus heutiger Sicht auch Rudolf Scharping beispielsweise, den kennt ja niemand mehr, damals Scharping mit seinen gegrillten Föten und völligen Mumpitz erzählt, halt um diesen Krieg zu rechtfertigen. Herr Fischer, der vorhin schon erwähnte Joschka Fischer, der dann, also unter Auschwitz macht man es in Deutschland nicht. Also man, wenn man halt nach 1945 mal wieder zum ersten Mal sich wieder als Deutsche, also als Bundeswehr an einem Krieg beteiligt, muss man das machen, um ein neues Auschwitz zu verhindern, natürlich. Bei aller Grausamkeit auch des Kosovo-Krieges, aber ich glaube, dieser Auschwitz-Vergleich ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten, ne?
So,
gelinde gesagt, ja. Genau, aber danach war ja dann eigentlich im Prinzip der Krieg vorbei, der Jugoslawienkrieg, ne? Ziemlich genau ein Jahrzehnt hat es gedauert und 1999, als die NATO sich eingemischt hat, war dann eigentlich Schluss, oder? Und damit auch Akans Rolle eigentlich als Kriegsherr auch vorbei dann, ne?
Die war eigentlich schon fast 96 vorbei mit der Auflösung der Tiger. Sie sind dann, also das Regiment oder die paramilitärische Einheit wurde aufgelöst, beziehungsweise sie gegenüber in der serbischen Armee, beziehungsweise in dem dann neu gegründeten, wo sehr, sehr viele von denen untergekommen sind, unter anderem der Kommandant der Truppe waren Tiger. Der schnellen Eintrappgruppe des serbischen Geheimdienstes, Rote Barette genannt, die dann beim Dinčić-Mord auch eine entscheidende Rolle gespielt haben und also direkt für die Tötung zuständig waren. Das war auf Befehl des Befehlshabers dieser Truppe, des Geheimdienstes. Also die sind dann aufgegangen in einer anderen Truppe letztlich, ja, wurden aber dann mehr im Inneren eingesetzt, weil es dann halt die serbische Armee gab, die dann über die entsprechenden Strukturen verfügte und die anderen Regionen auch jeweils eigene Armeen hatten und Akan ist dann quasi, hat natürlich weiterhin den Schwarzen Markt kontrolliert, hat weiterhin illegale Geschäfte gemacht mit allem Möglichen, hat im Flüchtlingsgeschäft wahnsinnig viel Geld verdient, die Frau geheiratet und sein Imperium ist gewachsen durch den Fußballverein. Aber er hat natürlich diese politische Bedeutung nicht mehr gehabt. Er war einer der Hauptkriegsverbrecher, wurde gesucht von Den Haag, durfte also auch bei den Spielen, als dann Obilić Belgrad von Lothar Matthäus erlegt wurde und nicht die Champions League einzog, waren fast kurz davor. Durfte er auch nicht nach München, weil er halt gesuchter Kriegsverbrecher war. Er hätte schon gedurft, aber man hätte ihn an der Grenze zu Österreich schon einkassiert. Aber das Problem war natürlich für Milosevic, für alle Leute, die auch nach dem Krieg Karriere machen wollten, dass sie da einen fetten Mitwisser hatten, der über alle Massenmachenschaften der Nomenklatura, ich nenne es jetzt einfach mal so, der Leute, die über Nacht von Kommunisten zu glühenden Nationalisten geworden sind, gibt ja auch genug Beispiele, es geht sehr schnell, ja, häufig. Und er war ein Mensch, der viele Dinge wusste. Er hatte die größten mafiösen Clan in Serbien unter sich. Das hatte das Glücksspiel komplett unter Kontrolle, illegales Glücksspiel, Schmuggelruden und so weiter. Und den musste man natürlich loswerden, das war klar. Es gab also dann eine Verschwörung unter ehemaligen Polizisten, Geheimdienstleuten, Mitgliedern von anderen Clans, die ihn loswerden wollten und natürlich auch Milosevic und seiner Sippschaft. Uns wurde beschlossen, dass er beseitigt werden muss, und zwar von ehemaligen Polizisten und auch öffentlich wirksam. Also in aller Öffentlichkeit, dass man sieht, so ein Typ, selbst er, der gerissenste, schrecklichste X-Verbrecher, Mafioso, auch er, keiner ist vor uns sicher. Und das hat dann eben auch zu der Ermordung geführt im Januar 2000. Und er ist erschossen worden in einem Hotel in der Conti, kann man schön nachlesen im Buch. Und mit ihm sind dann in den darauffolgenden Wochen quasi alle Offiziere seiner Truppe liquidiert. Es gab dann eine Blutspur, es gab dreistellige Todeszahlen. Ein paar haben sich dann auch gewehrt und ein paar sind übergelaufen, sind Grundzeugen geworden, wie das halt immer so unter Verbrechern üblich ist, weil Ganoven-Ehre ist eine Erfindung auch wahrscheinlich der Medien. Ja. Oder von cleveren Schriftstellern. Und das implodierte. Und seine Frau ist ins Gefängnis gekommen. Sie war auch in die Dinčić, also Setzer, die in die Verschwörung verwickelt. Aber letztendlich dauert es fast nur ein Jahr, als dann das Trauerjahr vorbei war. Und da gibt es diese wunderbare Szene bei YouTube nach. Aber müsst ihr euch unbedingt anschauen, dieses großartige Lied Edda Lesi. Was eigentlich ein Lied ist, was Roma-Kultur, aber die Serben haben das umgemodelt. Da heißt es dann George Ivan, also St. Georg. Mhm. Ist eigentlich die gleiche Geschichte. Es geht um Religion und um jemand, der sich opfert. Und sie tritt dann auf im Maracana, also im Stadion von Roterstein Belgrad. Über 100.000 Menschen sind dort, junge Menschen. Und sie singt dann dieses Lied George Ivan mit ihren Kindern. Mhm. Ihre Brüste sind noch größer geworden. Sie ist wieder die von der trauernden Witwe hat sie sich wieder in ein sexy Beast verwandelt, mhm. was dann die Massen anfeuert. Und was machen die Massen? Von ihr auch motiviert. Ein Jahr Akan ist tot. Ja. Und plötzlich singt das ganze Stadion Akan, Akan, Akan. Und der Sohn steht da und macht Zeichen, wie ob er eine MP in der Hand hätte. Mhm. So ein 7-jähriger Junge, dann weißt du schon genau, was da im Kopf was das für ein Klon ist, der da in die Welt gesetzt wurde. Mhm. Und du kannst jetzt schon Angst bekommen, was aus so einem Typen wird oder wenn die sich fortpflanzen, was aus denen wird. Mhm. Und diese ganzen Massen an jungen Leuten, natürlich motiviert von dieser, das ist die wichtigste Musikerin ihrer Zeit gewesen. Heute ist sie immer noch sehr bekannt, aber damals war sie die Turbo-Volk, die war schlechthin. Mhm. Ja.
Madonna des Balkans, schreibst
genau,
du in
Buch. Genau. Und das war, genau. Und sie beten natürlich diese Frau an und ihren Mann mit, obwohl sie von dem vielleicht gar nichts wissen und obwohl sie eigentlich auch Krieg ablehnen, froh sind, dass der Krieg vorbei ist. Mhm. Aber trotzdem hat dann Akan nochmal so einen Schub bekommen, was aber dann durch diese späteren Aktivitäten dieser Tiger-Folgetruppen, die eben Dinjic, der Ermordung von Dinjic und auch der serbischen Realität, dass es einfach Serbien drohte, das Armenhaus Europas zu werden. Mhm. Und sich dann plötzlich doch junge Leute fanden, und also keine nationalistischen Psychopathen und Spinner und was anderes wollten, also eine Demokratisierung der Gesellschaft und auch eine Anbindung an Westeuropa, was ja letztendlich gelungen ist, aber eigentlich nur durch Lithium.
Achso, stimmt. Ja, stimmt.
Die Lithium-Vorkommen, die in Serbien gefunden wurden, wo dann tatsächlich auch mal wieder ein deutscher Bundeskanzler, in dem Fall der Scholz-Somat, falls sich noch jemand an Olaf Scholz erinnern möchte.
Komplett vergessen. Der unbedeutendste Bundeskanzler aller Zeiten.
Genau, der aber dann immerhin das geschafft hat, den Chinesen und Russen diese von fast fertig unterschriebenen Verträge über den Lithiumabbau wegzunehmen, mhm. und das in das europäische Haus zurückzuführen. Seitdem spielt in Serbien eine große Rolle, okay. und deswegen braucht man sich auch nicht wundern, dass diese ganzen Proteste in Serbien gegen die Regierung, gegen dieses korrupte Vucic-Regime relativ schmallippig in deutschen Medien behandelt wurden. Ein Schelm, wer Böses daran dabei denkt, ja. Mhm. Aber man könnte fast die Vermutung haben, dass da, es gibt halt so verschiedene wirtschaftliche Interessengebiete, wo man dann als Politiker handeln muss oder nicht handeln muss. Und in Serbien muss man nicht mehr handeln, weil das Lithium ist ja jetzt unser.
Mm, ja. Also generell die Frage, was ist denn geblieben nach einem Jahrzehnt Krieg, Terror, Massaker und bis hin zu Eingreifen der NATO? Was ist aus der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien geworden heutzutage? Aber sind die Staaten ja in der EU, Serbien aber beispielsweise nicht.
Ja. Nein, sie sind aber Kandidat und sie haben sich natürlich diese Qualifikation, zu Europa zu gehören, erkauft, indem sie das der EU ermöglichten, den Lithiumabbau bald vornehmen zu können und sich von Russland und von China abgewandt haben, die dort schon infrastrukturell sehr, sehr viel unternommen haben, wo es auch traditionell durch die Religion eine enge Verbundenheit gibt zu Putin. Also sehr viele nationalistische Fußballfans rennen heute mit Putin-Emblem durch die Gegend. Aber die Zivilgesellschaft, die Menschen, die jung sind, die klar bei Verstand sind, die, egal ob sie jetzt, Taxifahrer, Mechaniker oder Universitätsdozent sind, die schauen eigentlich nach Russland, sondern die schauen nach Europa. Mhm. Und zwar nach Westeuropa, also auch nicht nach Süd- oder Osteuropa. Und die sehen unglaublich viele Menschen, es gibt eine wahnsinnige Diaspora von all diesen Nationen, die sich da gebildet haben, Ex-Jugoslawien im Westen, das heißt so ganz Bosnien oder Kosovo wird niemals überleben können, wenn es nicht die Geldüberweisung aus dem Ausland gibt. Und natürlich auch die Überweisung der EU, um die Staaten am Leben zu halten, besonders Bosnien wird ja eigentlich von uns komplett am Leben erhalten und bezahlt, also zumindest die politische Infrastruktur und die jungen Leute wollen zu Europa gehören. Mhm. Die möchten einen VW haben, einen ordentlichen, die möchten eine demokratische Gesinnung vor sich hertragen können. Die möchten Einfamilienhäuser, die möchten alles haben, was sie auch in Westeuropa vermuten und möchten dazugehören. Und das ist ein wahnsinnig großer Hoffnungsschimmer. Mhm. Aber wenn man sich eben mit Serbien beschäftigt, mit den Unruhen, die dort lange herrschen und Und man darf nicht vergessen, dieser Vučić hat ja die ganze Gesellschaft infiziert. Das heißt, alle Medienkonzerne sind auf seiner Seite, die wichtigsten wirtschaftlichen Repräsentanten. Der wird unterstützt. Wer baut jetzt es gibt das Verteidigungsministerium, war eine der Orte, die am Anfang von der NATO im Rahmen des Kosovo-Krieges bombardiert wurden. Das sollte eigentlich ein ewig währendes Mahnmal sein für die nächsten 1000 Jahre, um den Krieg zu unterbinden. Das heißt, dass wir mitten in Belgrad, an einem sehr exponierten Platz, die Trümmer dieses Hauses noch zu sehen sind. Jetzt hat man aber beschlossen, Vučić, es kam ein amerikanisches Konsortium vorbei. Wer war mit dabei? Mitglieder von Trumps Familie, die da jetzt ein high-exklusives Hotel dorthin bauen werden. Also da sieht man auch wieder wunderbar, wie sich alle möglichen globalen Interessen aufs Unschönste vereinigen können. Und das weiß Vučić zu bedienen. Er weiß genau, an welchen Schrauben er drehen muss. Ja, und dass dann vielleicht die Demokratie nicht ganz so geförderlich ist, wird dann vielleicht in Westeuropa auch mal ein Auge zugedrückt, weil er ist ein wichtiger Bündnispartner und da ist es dann wichtiger als das, was da irgendwelche wirre Studenten hier egal nur Unfug im Kopf haben wollen.
Aber so dieser erneutes Aufflammen von ethnischem Hass ist eher unwahrscheinlich oder flammt das immer wieder auf?
In Serbien wenn man zum Beispiel die radikale Partei, zu der Vučić übrigens auch mal gehörte, also die nationalistische, faschistische Partei, die hat eine unbedeutende Rolle im Parlament. Das heißt, die wird von wenigen Leuten gewählt. Die waren mal sehr groß, die hat mal ein Drittel der Wählerschaft unter sich. Heute schaffen sie gerade mal so 5%, wenn überhaupt. Ja. Das heißt, es gibt da also kein Interesse mehr, diese Leute in Serbien zu vertreten. Wenn man aber dann nach Bosnien schaut, oder auch ins Kosovo, Bosnien besonders extrem durch die Situation, dass es da halt drei Regierungen gibt, die nicht miteinander reden, die verschiedene, wo in den Lehrbüchern der Schüler, der Kinder verschiedene Deutungsmuster für den Bosnienkrieg herhalten müssen, die nur ihr eigenes Süppchen kochen. Und dort ist natürlich der Nationalismus unglaublich stark verbreitet, auch besonders unter Serben. Aber auch nicht anders bei Bosniaken und bei Kroaten. Aber man redet nicht miteinander, man ist verfeindet, man gönnt dem anderen nichts. Ich will jetzt nicht behaupten, dass die Leute das kriegslüstern sind, das sicher auch nicht, weil die wissen, am den höchsten Blutzoll überhaupt in Bosnien unglaublich viele Leute gestorben. Aber das Problem ist halt, dass in der Zivilgesellschaft die guten Kräfte, die bleiben da nicht dort. Ja. Übrig bleiben die Dummen, die Faulen, die tun nicht Gute. Ja. Und alle, die was können, ja, die ein Studium, guten Job haben, fleißig sind, Sprachen können, die gehen natürlich nach Westeuropa. Und das ist für mich die eigentliche Gefahr, die ich sehe. Auch der Kosovo ist auch so ein absolut lost da mit dieser Exklave, dem serbischen Teil oben bei Mitrovica und unten so verschiedene Flecken, die von Serben bewohnt werden. Da siehst du nur serbische Fahnen. Du wirst niemals einen kroatischstämmigen oder ganz, ganz selten Fußballer finden, der für Bosnien-Herzegowina spielen wird. Das sind immer nur bosnische Muslime. Weil jeder echte Kroate, der hat natürlich auch nebenbei noch die kroatische Staatsbürgerschaft. Und wenn er was kann, dann spielt er für die kroatische Nationalmannschaft und nicht für dieses. Also ich glaube, die würden am liebsten alle das Ding unter sich aufteilen. Ja. Ich weiß nicht, das ist eine schwierige Frage, die ich überhaupt nicht beantworten kann. Aber wenn, ist der droht dann eher für mich eine Gefahr aus Bosnien, aber nicht aus nicht aus Serbien und auch nicht aus Kroatien.
Ja, was mich auch interessieren würde, ist tatsächlich deine Recherchearbeit zu dem Buch, weil du warst ja schon öfter mal in Serbien und aber trotzdem sind da Informationen, da kommt man noch nicht so einfach ran. Also vor allem halt so die Frühgeschichte von Arkan, diese kriminelle Station, seine kriminelle Laufbahn, wie er dann auch nach Italien geflohen ist, aus Jugoslawien raus und dann die ganzen Gefängnisausbrüche, Morde, die ihm auch nachgesagt werden. Wie kommt man an solche Informationen? Das ist ja nichts, was du einfach mal so im Internet googeln kannst oder so. Auch diese ganze Geheimdienstgeschichte. Also Geheimdienste sind in der Regel eher sparsam, was so die offenen Quellen betrifft. Vor allem bei Buchautoren. Ja.
Natürlich, ja. Aber das Gute ist, dass es halt sehr gute Polizeiarchive europaweit gibt. Denn wenn man über diese wunderbaren Tür auf einer Presseausweis verfügt, kommt man also auch an diese Informationen ran, weil sie eigentlich alle, in vielen Ländern sind sie offen, zum Beispiel in der Schweiz. In Deutschland ist ganz schwierig. Also da war die Polizeiaktenlage sehr, sehr dürftig. Aber ansonsten konnte ich das bei allen Polizeibehörden beantragen, habe das auch bekommen und konnte also quasi alles, was sie gesammelt haben, nachlesen. Dann gibt es natürlich auch Pressearchive, wo man über seine Gerichtsverfahren nachlesen kann. Und dann gibt es unglaublich in Serbien, in Kroatien, also in den ganzen ex-jugoslawischen Ländern, gibt es einen Wahnsinnigen, der ist halt immer noch eine Medienfigur. Der alle 3 Wochen wird ihm irgendwas untergejubelt, was er veranstaltet hat, Sätze erlebt noch, seine Kinder spielen eine komische Rolle. Und die sind auch Medienstars, Es gibt also sehr, sehr viel Publikationen. Da muss man natürlich forsten, das Übersetzen, das ist alles sehr mühselig. Es gibt auch ein paar schlechte Bücher, die ich habe übersetzen lassen. Mit KI geht das ja. Und dann habe ich mit serbischen abtrünnigen Geheimdienstleuten gesprochen, mit investigativen Journalisten in Serbien und Kroatien, mit Leuten der Paramilitärs, zum Beispiel der Ulomek, mit dem habe ich auch gesprochen, also einer der Offiziere, und hab mit Fußballfans gesprochen und habe also versucht, so viel wie möglich Stimmen reinzuholen, um dann ein Bild entwerfen zu können, was ungefähr der Wahrheit entspricht. Also ich kann ja sagen, ungefähr der Wahrheit, wie du schon sagtest, Geheimdienst, dass er dich daran interessiert, dass man ihre Taten aufdeckt, beziehungsweise zumindest der Serbische nicht, aber es wird anders werden, wenn Serbien in die EU kommt, dann ist nur die Frage, was gibt es noch für Akten? Zum Beispiel die Akten der Kroaten, die gab es alle noch, weil wer hat denn wohl den kroatischen Geheimdienst gegründet nach Kriegsausbruch? Es waren natürlich ehemalige UDBA-Leute, die noch bis vor kurzem in Belgrad für den jugoslawischen Geheimdienst gearbeitet haben. Es waren also zwei Kroaten, die sind dann zurück, haben den mit Tudjman und diversen anderen aufgebaut. Und als dann Kroatien in die EU eintreten wollte, gab es ja immer noch so ein paar Kriegsverbrecher, also Verlästige. Leider lebten die auch noch, sind noch nicht vom Dach gefallen, und diese beiden Gründe des kroatischen Geheimdienstes gehörten auch dazu. Weil die nachgewiesen werden konnte, in mühseligen Prozess, ja, dann sowas findet natürlich auch nicht in Kroatien statt, sondern in München in dem Fall, weil halt dieser oppositionelle Kroate, der von denen im Auftrag von ihnen erschossen wurde, in München erschossen wurde. Das heißt, es gab dann großes Gerichtsverfahren, das habe ich auch thematisiert im Buch, ist das vielleicht eine Seite, ich habe da aber 500 Seiten dazu überflogen gelesen, die Prozessakten, und kann man alles auch bekommen. Also es gibt ja, sind ja Dinge, die man, manchmal braucht man einen Presseausweis dazu, aber viele Dinge bekommt man ja. Und habe dann halt das nachvollziehen können, die sind dann auch tatsächlich ausgeliefert worden, weil die Kroaten sonst halt nicht in die EU hätten gegangen. Das war also pure Erpressung, aber in dem Fall was Gutes, weil diese Mörder oder Auftraggeber der Morde dann eben in den Knast gekommen sind und sehr viele Jahre in München, hoffentlich sind sie schon verrottet, sind aber glaube ich schon wieder draußen. Und da hat es dann aber funktioniert, ne? Nur deshalb, weil die so dumm waren, ihre Akten aufzuheben, wahrscheinlich um ihre Taten in einem besonderen Licht dastehen zu lassen. Und ich glaube mal, die serbischen Geheimdienstakten, ich glaube nicht, dass die noch existieren, man weiß es nicht. Ne? Aber das wäre dann nochmal interessant zu sehen, wenn Serbien dann wirklich in die EU eintreten will, was dann plötzlich dann noch für Dinge zum Vorschein kommen. Aber man darf nicht vergessen, das ist dann vielleicht in 20 Jahren der Fall, da ist der Krieg 50 Jahre her, wer lebt da noch, wen willst du da noch belangen?
Ja.
Dann kannst du noch schöne Gedenksteine hinstellen irgendwo, aber unter Opfer gedenken, aber von wirklicher, eine wirkliche Justiz kann da nicht mehr agieren.
Ja, aber wenn, vielleicht kommt dann in 20 Jahren die Neuauflage deines Buchs, die erweiterte Neuauflage mit neuer Quellenlage.
Genau. Ich würde mich erstmal freuen, wenn es in Serbisch übersetzt würde, aber da gibt es ja schon so zarte Tendenzen.
Ja.
Mal schauen, es gibt da also.
Vielleicht müsste man auch Persona non grata in Serbien dann, wenn das.
Ja, das
einige halt, Leute sind bestimmt beleidigt, dass du ihren großen Helden auseinandernimmst.
Einige schon, aber es gibt halt eben weniger Überlebende, die politisch heute noch eine Rolle spielen oder gesellschaftlich in wichtigen, an wichtigen Punkten. Und das ist für mich so eine kleine Hoffnung, aber trotzdem wird mit der Figur Arkan in Serbien noch sehr sparsam umgegangen. Es gibt so ein paar Serien mit Motiven nach, kommt im Film, der Filmbösewicht, der irgendwie was Nationalist ist, der hat immer Züge von Arkan. Man sieht dann seine Villa oder die Prunksucht oder dieser Hang, sich serbische Fantasieuniform imitierend Ersten Weltkrieg, Offiziersuniform, oder dass in der unbedingt Turbo-Volk vorhin geheiratet werden müssen, oder dass die ganze Villa vollgehangen ist mit Porträts von Arkan in serbischen Fantasieuniformen. Das kommt dann immer wieder vor. Es gibt auch so ein paar Krimi-Figuren, aber dass da direkt ein Buch erschienen ist, was sich kritisch mit Arkan auseinandersetzt. Es gibt so ein paar Schmierenbücher von Boulevardjournalisten, die ihn abfeiern, und dann so ein paar Familienmitglieder, zum Beispiel. Er hat eine holländische Tochter, die hat ein Buch rausgebracht. Ich war die Tochter von Arkan. Und dann gibt es den Sohn, der dann auch ein Buch über seinen Vater rausgebracht hat und die sich dann für serbische Verhältnisse zum Bestseller entwickeln. Das heißt, vielleicht 3000 Mal verkauft werden. Aber sowas wie das gibt es nicht, und vielleicht wird es wirklich übersetzt. Ich würde mich freuen, ich würde sogar auf mein Honorar verzichten, wenn das möglich ist. Also mal gucken. Ja.
Ja, vielleicht ist ja dieser Podcast der Türöffner dafür. Wenn nicht, empfehle ich trotzdem, das Buch zu kaufen und es zu lesen, weil es sehr, sehr spannend ist und ein Kapitel der jüngeren europäischen Geschichte aufgreift und sehr unterhaltsam, ja, darstellt. In dem Sinne, Frank, das war sehr interessant. Ne? Ich habe, wie gesagt, ich habe noch ein paar Seiten vor mir. werde ich heute noch zu Ende lesen. Wir sehen uns heute Abend auch. Und da wirst du das alles nochmal erzählen. Du hast jetzt noch zwei weitere Anschlusstermine. Deswegen soll es das jetzt für heute gewesen sein. Also, wie gesagt, kauft euch und lest Balkanblut von Frank Willmann. Und damit herzlichen Dank.
Ja, auch an dich herzlichen Dank, Philipp. Es hat mich gefreut, beim dritten Mal bei dir zu Gast sein zu dürfen.
Immer wieder gerne.